Sag mal, Helmut, was ist eigentlich hier auf Erden die weiteste Entfernung?
Da muss ich mal so ein bisschen nachdenken. Also die Erde ist eine Kugel, der Umfang und dem Äquator ist ungefähr 40.000 Kilometer. Ich denke, das wären so ungefähr 20.000 Kilometer. Aber wir können ja mal die Anwesenden fragen, was ist eure Meinung? Was ist die längste Entfernung auf der Erde? Seid ihr meiner Meinung? Na gut. Und du?
Also ich bin nicht deiner Meinung.
Warum das nicht?
Ja, es gibt eine Entfernung, die noch größer ist als diese 20.000 Kilometer. Und meiner Meinung nach ist die weiteste Entfernung, die größte Entfernung hier auf der Erde zwischen dem Kopf und dem Herzen.
Der Weg vom Kopf zum Herzen, das soll die größte Entfernung sein? Da muss ich erstmal darüber nachdenken.
Also wenn ich sowas behaupte, dann muss ich wohl auch eine Begründung liefern. Ich bin schon ziemlich lange dabei, an Jesus, seine Auferstehungsmacht und seine Erlösung zu glauben. Und ich habe mich entschieden, ihm nachzufolgen. Im Laufe meines Christseins habe ich viel in der Bibel gelesen, zahllose gute Predigten gehört. Aber ich bin auch immer wieder auf eine Bibelstelle gestoßen, nämlich auf die Stelle in Micha 6, Vers 8, wo steht: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
Ja, und worin liegt denn das Problem?
Ja, das Problem liegt darin, dass ich mich immer wieder ermahnen muss, das zu leben, was ich glaube. Der Kopf weiß so viel, aber der Weg zum Herzen, es zu praktizieren, ist oft sehr schwer und oft sehr lang.
Also mit diesem Problem bist du, glaube ich, nicht alleine. Zumindest mir geht es auch so.
Wenn wir nun Schwierigkeiten mit der Umsetzung unserer Glaubensüberzeugungen in den Alltag haben, dann ist wohl guter Rat teuer. Da möchte man gern einen heißen Draht zu Gott haben, der einem dann sagt, wie man sich verhalten soll.
Aber das hat er uns doch schon gesagt. Also, wir haben eine christliche Zeitschrift, Idea Spektrum, abonniert und in der Januarausgabe, da waren viele Vorschläge, welche Überschriften wünschen wir uns, zum Beispiel kein Krieg in der Ukraine oder so etwas. Und dann stand da auch, eine Überschrift war, Gott gibt Idea Spektrum ein Exklusivinterview.
Also das wäre doch mal ganz toll. Da würden wir so aus allererster Hand von Gott erfahren, was er will und wie wir es umsetzen sollen.
Also Fragen hinsichtlich weltlicher Probleme und so etwas würden dann ja wohl beantwortet werden. Und wir würden dann wissen, wie wir umgehen sollten. Gott hat uns das ja gesagt.
Aber was stand denn da jetzt in
Idea? Ja, was stand da eigentlich? Das stand da. Ob Gott Idea ein Interview geben würde, bezweifle ich. Aber warum eigentlich nicht? Es gibt Menschen, zu denen er redet. Vielleicht hat er uns schon gesagt, was er will. Dass wir in unseren Gemeinden so liebevoll miteinander umgehen, dass es auch außerhalb spürbar wird und zu positiver Neugier auf unsere Gemeinden führt, weil dort Gottes Liebe zu finden ist. Ich fürchte nur, dass dazu viel Vergebung nötig ist, die vielerorts noch unmöglich erscheint, hat jemand aus Wuppertal geschrieben.
Liebevoll miteinander umgehen, das ist die Herausforderung in Zeiten von Corona, aber auch sonst. Es ist traurig und ein schlechtes Zeugnis für unsere Umwelt, wenn Christen sich durch unterschiedliche Meinungen...
Also unterschiedliche Meinungen darf es doch durchaus geben.
Ja, ja. Also wenn Christen sich durch unterschiedliche Meinungen hinsichtlich des Umgangs mit Corona nicht nur streiten, sondern es sogar zu Trennungen von der Gemeinde kommt, wenn man Begegnungen mit andersdenkenden Geschwistern ausweicht.
Einige meiden wegen Corona die Gottesdienste. Einige finden die staatlich verordneten Corona-Regeln unzumutbar. Andere finden es bequemer, sich einen ansprechenden Gottesdienst im Fernsehen oder im Internet anzusehen.
Wir sollten heute darauf eingehen, was es heißt, in Zeiten von Corona, aber auch sonst, liebevoll miteinander umzugehen. Helmut, du solltest mal erzählen, wie wir zu diesem Predigtthema überhaupt gekommen sind.
Wir waren während der Allianz Gebetswoche zu einem Treffen in der landeskirchlichen Gemeinschaft und nachdem der Referent über die Sabbatruhe gesprochen hatte, beendete er seine Ausführungen mit dem Satz: Lasst die Liebe unter euch nicht erkalten. Dieser kurze Satz, der hat uns angesprochen und wir wussten, dem müssen wir nachgehen. Das können wir nicht so einfach nur zur Kenntnis nehmen, abhaken und dann in Vergessenheit geraten lassen.
Also uns war schon klar, dass der Satz »Lasst die Liebe unter euch nicht erkalten« aus den Endzeitreden von Jesus stammt, also irgendwo Matthäus 24 zu finden ist.
Ja, und da steht ja in Matthäus 24, Vers 12, und unter anderem, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Also da stand ja nicht die Aufforderung, lass die Liebe nicht erkalten. Das ist eigentlich eine Umkehrung, aber hier, das klingt so endgültig, so festgelegt, da kann man nichts mehr machen, es ist eben so. Aber ich denke, damit sollten wir uns nicht abfinden. Wir sollten zusehen, dass wir etwas gegen Kälte tun. Also wenn es kalt ist, Ruth sagt manchmal, wenn mir kalt ist, zieh den anderen Pullover an oder dreh die Heizung hoch. Und ich denke, das kann man ja auch geistlich sehen.
Ja. Gut, aber nochmal zurück in Matthäus 24. Da wird so einiges Unangenehmes aufgezählt, was uns Menschen erwartet. Den Fehler, einen Zeitpunkt für die Wiederkunft Jesu festzulegen, davon sollten wir die Finger lassen. Viele haben sich daran versucht und sie sind gescheitert.
Das stimmt. Und deswegen sollten wir uns nicht mit irgendwelchen Zeitberechnungen aufhalten. Das hat ja auch Jesus deutlich gesagt. Keiner weiß die Stunde.
Aber lasst die Liebe unter euch nicht erkalten. Das gilt für alle Zeiten.
Wie und wodurch kann überhaupt Liebe erkalten?
Also, da habe ich mal so ein paar Vorschläge. Man verbringt zum Beispiel keine Zeit mehr miteinander. Man nimmt die Bedürfnisse des anderen nicht mehr wahr. Es geht nur noch um mich selber. Es geht um Ich-Sucht. Ich suche, was mir gefällt, mir Vorteile bringt, mir gut tut, mich weiterbringt. Ich entferne mich von den anderen, gehe auf Distanz. Dann erkalte die Liebe.
Was du gesagt hast, kann man auch geistlich sowohl auf unser Verhältnis zu Gott als auch zu unseren Mitchristen beziehen. Bei all dem Bedrohlichen, was uns bewegt, mögen es Angst vor einem Krieg in Europa, Angst vor totaler Kontrolle durch den Staat wie in China sein, Angst vor steigenden Energiepreisen, Angst vor Corona-Ansteckung oder Corona-Einschränkungen. Bei all dem, was bedrohlich wirkt, ist es auch eine Chance, nämlich, dass Menschen dann zusammenrücken. Die Politiker wissen das und es kommt vor, dass sie einen Konflikt darauf beschwören, um von Problemen abzulenken und das Volk zusammenzuschweißen. Wir wollen aber damit keinesfalls sagen, dass Corona von Politikern gemacht ist. Also, wenn das zusammenschweißt, dann könnte Corona sogar etwas Gutes für die Christenheit bewirken, nämlich wir rücken enger zusammen und sind damit ein Zeugnis für Gottes Liebe.
Aber wie wäre das denn möglich?
Ja, die Menschen suchen in Krisen, in der Unsicherheit des Lebens nach Sinn und Halt. Und die Kirchen könnten ein Leuchtturm sein in dieser Zeit. Ein Ort, wo man emotionale Sicherheit, Ruhe und inneren Frieden findet. Kirchen könnten zeigen, dass die Isolation und Einsamkeit, die durch Kontaktbeschränkungen entsteht, überwunden werden kann. Doch in der Realität scheinen die Kirchen des Evangeliums nicht an Anziehungskraft gewonnen zu haben. In den Medien wird doch auch gerade in letzter Zeit sehr negativ über Kirchen berichtet.
Also stimmt es doch, dass in der Zeit die Liebe erkalten wird, oder können wir das Ruder noch herumreißen?
Ja, das ist die Frage.
Aber dazu zunächst eine gute Nachricht. Die Liebe, die stirbt nie einen natürlichen Tod. Sie stirbt, wenn wir das Versiegen ihrer Quelle nicht aufhalten. Sie stirbt an Blindheit oder Missverständnissen oder Verrat. Sie stirbt an Wunden und Krankheiten, an Müdigkeit. Sie stirbt dahin, aber nie an einem natürlichen Tod.
Sterbende Liebe hat immer mit uns, unserem Verhalten zu tun. Wie können wir diesen Sterbeprozess aufhalten?
Gehen wir doch zurück zur Quelle. Jesus ist die unerschöpfliche Quelle der Liebe. Er ist der, der den Sterbeprozess, ja selbst den Tod, umkehren kann. Er, der den toten Lazarus aus dem Tod ins Leben gerufen hat. Also Lazarus war ja gestorben und Jesus war zu spät gekommen. Aber Jesus hat ihn aufgefordert, aus dem Grab herauszukommen. Kann die Liebe neu beleben, wenn wir zur Quelle zurückgehen und Jesus bitten, dass er uns belebt? Lazarus ist auferstanden, aufgestanden und hat das Grab verlassen, als Jesus ihn dazu aufgefordert hat. So sind auch wir aufgefordert, aufzustehen, herauszutreten und Liebe zu üben. Verzweifeln über unsere Unfähigkeit zu lieben müssen wir nicht. Wir dürfen zur Quelle gehen, ehrlich sein, unseren Mangel zugeben. Dann sagt Jesus uns: Du kannst nicht, aber ich kann. Du hast versagt, aber ich habe noch nie versagt.
Ja, der Lazarus-Effekt sagt uns, Jesus kann die abgestorbene Liebe in mir zu neuem Leben erwecken.
Und wie ist es mit der erkalteten Liebe? Die erkaltete Liebe müsste wieder erwärmt werden. Googelt man zu dieser Frage, so beziehen sich die Vorschläge eher auf die erotische Liebe. Und es gibt einige skurrile Vorschläge. Aber auch einiges, was man durchaus auf die Agape-Liebe, also die Liebe Gottes, die Liebe unter uns Geschwistern übertragen kann. Seid authentisch, seid ehrlich. Wechselt die Perspektive, versetzt euch mal in den anderen hinein. Nehmt euch Zeit füreinander. Gönnt euch Pausen, indem ihr nicht unaufhörlich nur darüber nachdenkt. Oder holt euch Hilfe.
Ja, gute Ratschläge. Wir versuchen sie zu beherzigen. Und entscheiden wir uns doch neu, aufs Neue zu lieben. Diese Entscheidung haben wahrscheinlich alle von uns schon mal getroffen und treffen sie auch wieder neu. Im Kopf wissen wir um das Gebot, du sollst Gott, deinen Nächsten und dich selbst lieben. Aber wie geht es in der Praxis aus? Um mal zu sagen, mit einem komischen Spruch, in der Realität ist die Wirklichkeit doch ganz anders.
Ja, und so geht es auch mir. Mein Mangel an Liebe, wenn ich darüber nachdenke, fällt mir ein, es gibt Menschen, die muss man einfach lieben. Es gibt Menschen, die kann man lieben. Es gibt Menschen, die muss Gott lieben. Zynisch, vielleicht auch resignierend.
Warum resignierend?
Nun ja, ich weiß doch in meinem Kopf um das Gebot der Nächstenliebe und weiß auch darum, dass ich das Gebot immer wieder übertrete, dass es noch nicht vom Kopf ins Herz gelangt ist. Und das ist manchmal resignierend, dass ich es nicht schaffe.
Aber welche Möglichkeiten haben wir im Kopf? Also theoretisch, um Liebe in Zeiten von Corona umzusetzen?
Na, da ist ein bisschen Fantasie gefragt. Ich höre vielleicht ein paar Vorschläge. Wir könnten mal eine Karte schicken an jemanden, von dem wir lange nichts gehört haben, oder ihn anrufen, oder eine Umarmung.
Eine Umarmung? Ist das nicht leichtsinnig und gefährlich? Da könnte man sich doch anstecken.
Keinesfalls sollen wir leichtfertig sein. Die Aha-Regeln, das hat schon seinen Sinn. Aber wie mag es dem anderen gehen, wenn ich ihm begegne und aus Angst vor Ansteckung erstarre und zurückweiche?
Unsere verschreckten Gefühle lassen uns vielleicht erstarren und zurückweichen, aber in unserem Kopf ist eine ganz bestimmte Information. Gott hat keine Berührungsängste. Er ließ sich von den Unberührbaren, den Parias seiner Zeit, berühren. Er kam Aussätzigen ganz nahe. Er zuckte nicht zurück, wenn er diesen begegnete.
Und wir, müssen wir nicht resignieren oder gar verzweifeln bei all unseren Berührungsängsten und unserer Unfähigkeit, Liebe zu üben?
Wir stellen fest, wir versuchen es und doch es klappt immer wieder nicht. Wir scheitern, wenn wir mit aller Kraft versuchen, die gebotene Liebe zu üben. Verzweifeln über unsere Unfähigkeit zu lieben müssen wir aber nicht. Es sollte uns klar sein, ich kann nicht, aber Gott kann. Ich versage, aber Gott tut es nicht.
Wir dürfen unser Unvermögen, was es auch sein mag, Gott bringen. Wir dürfen ihn bitten, dass er unseren Mangel ausfüllt. Gott möchte diese Teamarbeit zur Quelle, immer wieder zur Quelle. Das ist unsere Möglichkeit, Liebe zu üben. Und Gott möchte Teamarbeit.
Wir müssen noch einmal diesen Würfel in die Hand nehmen, um etwas zu erklären. Also, wenn ich hier eine 2 habe, auf der gegenüberliegenden Seite ist eine 5. Das macht zusammen 7. Wenn ich eine 1 habe, ist auf der anderen Seite eine 6. Das macht zusammen auch wieder 7. Und zwar, das ist auch so, dort, wo wir Mangel haben, wo unsere Liebe schwach ist, brauchen wir nicht traurig zu sein. Gott kann das auffüllen. Gott macht den Becher voll.
Also du meinst, wenn ich nur einen Punkt Liebe habe, ja, und zu Gott gehe und sage, ich habe nur so wenig beizutragen, dann sagt Gott, dann gebe ich die 6 dazu. Verzweifle nicht. Oder vielleicht habe ich auch manchmal eine 5, aber es ist nicht die Vollkommenheit. Und dann gibt Gott die 2 dazu und füllt meinen Mangel aus.
Aber dazu müssen wir in Kommunikation mit Gott treten und ihn dazu einladen, ja, mit uns gemeinsam das Problem zu lösen.
Weil wir in Jesus einen Helfer, einen Trainer und Unterstützer haben, wird es uns gelingen, dass die größte Entfernung, die vom Kopf zum Herzen, überwunden wird. Und wie wir in dem ersten Lied gehört haben, und sie werden an unserer Liebe erkennen, dass wir Christen sind. Amen.